In was für einer Welt oder in welchem Wald lebst du denn? Eine Frage, die man immer wieder stellt bei Meinungsverschiedenheiten. Für jede und jede ist die eigene Wahrnehmung die richtige. Entstehen tut die Realität bei allen im eigenen Hirn. Aber was, wenn sie entgleitet? Wenn wir völlig überzeugt sind, dass zum Beispiel eine abstruse Verschwörungstheorie die Wahrheit ist? Wie kommt es zu Realitätsverlust, Psychosen oder Schizophrenie? Wie entstehen Wahnvorstellungen und was kann man dagegen unternehmen? Im Rahmen der Internationalen Woche vom Hirn, die von dem Montag bis Freitag auch zu Basel stattfindet, wollen wir uns diesen und anderen spannenden Fragen im Zusammenhang mit Verstand und Wahnsinn widmen. Los mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und ich bin völlig überzeugt, dass meine Definition von gesundem Menschenverstand die richtige ist. Ich weiss aber auch, dass die Wahrnehmung bei allen so ist, die normal ticken. Aber wer oder was ist schon normal? Wo hört die Normalität auf und wo fängt der Wahnsinn an? Oh Gott, jetzt haben wir den Salat. Und jetzt brauchen wir, glaube ich, Hilfe. Bei der Raffaella Portmann von der Basler Zeitung und mir ist der Professor Philipp Sterzer. Er hält in dieser Woche Vortrag zum Thema Realität und wie sie im Hirn entsteht. In der Universitären Psychiatrischen Klinik Basel ist er als Psychiater zuständig für die Aufnahme von Psychosepatientinnen und Patienten. Herr Professor Sterzer, ich steige ein mit einer grossen Frage. Wie kann es sein, dass jemand von etwas felsenfest überzeugt ist, was eindeutig falsch ist?
Das ist wirklich eine große Frage. Und vielleicht fangen wir einfach mal bei der Frage an, wer weiß denn überhaupt, was richtig und was falsch ist? Sie sind eingestiegen mit der Aussage, ja, in welchem Wald lebst denn du? Und ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis, denn wir leben ja alle irgendwie in unserem eigenen Wald. Das bedeutet, wir sind zwar alle Menschen, haben eine große Übereinstimmung in unserer genetischen Ausstattung, das heißt, unsere Gehirne sind auch alle sehr, sehr ähnlich aufgebaut, aber wir haben natürlich alle mit sehr unterschiedlichen Dingen in unserem Leben zu tun gehabt. Und da sind wir bei dem entscheidenden Punkt, das, was wir erlebt haben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, was wir gelernt haben, das hat einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen. Die Wahrnehmung, die Realität, wie wir sie sehen, hören, fühlen, ist keine Projektion der Außenwelt in unser Gehirn herein, sondern sie entsteht dadurch, dass wir uns vor dem Hintergrund dessen, was wir schon erfahren, gesehen, gehört, erlebt haben, ein Bild oder ein Reim darauf machen, was wir aktuell für Reize wahrnehmen. Und da ist natürlich selbstverständlich vor diesem Hintergrund, dass wir aufgrund der unterschiedlichen Wälder, in denen wir alle leben, auch teilweise unterschiedliche Wahrnehmungen der Welt haben.
Raffaella, hast du auch schon an Verschwörungstheorien geglaubt? Wobei, wenn dem so ist, dann hast du ja gar nicht gemerkt, dass es nicht stimmt, weil du überzeugt bist davon. Also eigentlich ist die Frage absurd. Stellen Sie jetzt trotzdem.
Also ich kann das so.
Hätte man dir schon auf die Spur helfen.
Das schon, ja. Aber ich kann es vielleicht so beantworten, dass ich selten an Theorien Glaube, wo jetzt die Mehrheit total abstrus findet. Aber als Kind habe ich dafür schon Sachen wahrgenommen, die andere nicht wahrgenommen haben. Also ich habe so genannte unsichtbare, imaginäre Freundin gehabt, die immer, wenn meine Eltern nicht geschaut haben, hat sie die Wand bemalt und so weiter. Das haben ja viele Kinder. Handelt es sich da schon um eine Realitätsverschiebung oder ist das einfach eine sehr ausprägte Fantasie?
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Das ist sicher irgendwo so an der Grenze, ja. Weil wenn man jetzt wahrscheinlich das Kind fragt, ich habe mich mit dem Thema jetzt nicht wissenschaftlich beschäftigt, ja, aber wenn man das Kind fragt, ja, gibt es denn diese Person, würde das Kind wahrscheinlich sagen, ja, das ist Teil meiner Realität, würde man fragen, stellst du dir das nie vor? Da muss man erstmal definieren, ja, was bedeutet denn eigentlich Vorstellung im Gegensatz zu einer in Anführungsstrichen echten Wahrnehmung? Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns vor Augen führen müssen, ist, dass diese Grenzen zwischen einer, sagen wir mal, Wahnvorstellung oder einer Halluzination auf der einen Seite und der echten, richtigen Wahrnehmung der Realität sehr fließend sind.
Und ab welchem Punkt redet man denn von Realitätsverlust? Also Meinungsverschiedenheiten sind ja ganz normal, aber ab wo wird es vielleicht auch krankhaft?
Das ist eine ganz, ganz diffizile Frage, weil man im Grunde diese Grenze nicht scharf definieren kann. Denn wer entscheidet denn schon, was die Realität ist und was nicht die Realität ist? Man kann sagen, dass wir eigentlich alle in gewisser Weise einen Realitätsverlust haben oder sozusagen nicht, wie ich vorher ausgeführt habe, nicht im direkten Kontakt mit der Realität stehen. Das heißt, ein Stück weit sind wir alle von der sogenannten Realität entfernt. Aber ich denke, als pathologisch oder krankhaft würden wir es dann bezeichnen, wenn sozusagen die Wahrnehmung oder die Auffassung einer Person einfach sehr stark abweichen von dem, was die meisten anderen wahrnehmen oder denken. Aber das ist natürlich auch schon wieder eine problematische Definition, denn da sind wir natürlich sehr schnell dabei, dann Leute auszugrenzen, die vielleicht irgendetwas glauben oder wissen oder zu wissen meinen, was halt nicht dem Mainstream entspricht. Und das ist ja auch wiederum genau das Argument der Verschwörungsgläubigen, dass sie sagen, ja, ihr dummen Schlafschafe, ihr habt ja alle keine Ahnung. Wir wissen, wie es wirklich ist. Und schlaft ihr nur weiter, aber ihr werdet schon sehen, irgendwann werden wir recht bekommen.
Sie sind an der UPK zuständig für die Aufnahme von Psychosepatienten.
Nicht nur Psychosepatienten.
Nicht nur, aber auch natürlich. Auch, oder? Ja. Wie machen Sie denn so jemandem klar, dass er in einer Wahnwelt lebt? Da ist er überzeugt vor allem.
Das ist vielleicht gar nicht mal so die allererste Aufgabe, die wir haben, jemandem klarzumachen, dass er in einer Wahnwelt lebt. Erstmal werden wir damit, wenn wir jetzt sagen, das ist ja also auf gut Deutsch völliger Unsinn, was du da erzählst, werden wir natürlich auf Widerspruch stoßen und wir werden vor allem Schwierigkeiten haben, mit dieser Person dann eine Beziehung aufzubauen, das Vertrauen dieser Person zu gewinnen. Sehr häufig sind ja Wahnvorstellungen im klinischen Bereich, also im Rahmen von Psychosen, haben ja auch eine paranoide Färbung, das heißt, Menschen fühlen sich bedroht, verfolgt von anderen. Und wenn ich da jetzt zu heftig widerspreche und sage, das stimmt ja alles nicht, was Sie da erzählen, dann kann es natürlich sehr schnell passieren, nicht nur, dass ich sozusagen das Vertrauen dieser Person verliere, sondern dass sie mich vielleicht auch zu denjenigen zählt, durch die sie sich bedroht fühlt. Also das ist vielleicht gar nicht so sehr der erste Fokus. Wir müssen viel mehr schauen, was sind denn jetzt im Moment die Probleme, die die Krankheit oder die Störung verursacht und uns darauf fokussieren, wie wir in dieser Situation helfen können. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass wir die Person von ihrer aus unserer Sicht falschen Überzeugung abbringen müssen.
Sie haben vorhin Verschwörungstheorien angesprochen. Wie hätte es denn können so weit gehen, dass so viele Menschen, ich sage jetzt verhältnismäßig viele Menschen, glauben, dass der Bill Gates hinter Corona steckt, zum Beispiel?
Das ist gar kein neues Phänomen. Es ist ein Phänomen, das wir lange kennen. Das ist auch im 18., 19. Jahrhundert gab es da große Wellen von riesigen Verschwörungsideen, die sehr populär waren. Das heißt, es ist kein so neues Phänomen. Es ist uns halt jetzt auch in den letzten Jahren im Rahmen der Pandemie so stark vor Augen geführt worden, weil es eben dann Themen betraf, die für uns alle auch wichtig waren. Und deswegen sind wir auch so darauf aufmerksam geworden. Wie kann es sein, dass Leute sowas glauben? Ich denke, das hängt häufig damit zusammen, dass wir in Situationen kommen, in denen eine Verunsicherung entsteht. Ja, die Corona-Pandemie ist ein sehr gutes Beispiel. Es ist plötzlich was passiert, was sozusagen alles auf den Kopf gestellt hat. Ja, wir konnten nicht mehr so weiterleben, wie wir es gewohnt waren. Wir mussten uns auf eine neue Situation einstellen und es gab sehr, sehr viel Unsicherheit. Erstens darüber, wo kommt das Ganze her? Was müssen wir tun, um dieser Pandemie Herr zu werden? Welche Maßnahmen sind richtig? Welche sind falsch? Welche sind vertretbar? Und so weiter. Also eine große Verunsicherung. Und Unsicherheit ist das, was wir Menschen hassen. Ja, wir wollen wissen, was los ist, denn Unsicherheit bedeutet immer, ich weiß nicht, was kommt. Ich kann meine Vorhersagen nicht machen, also aus Sicht des Gehirns. Ja. Meine Vorhersagen sind vielleicht falsch. Ich kann nicht vorhersagen, was da draußen los ist, was als nächstes passiert. Und das ist etwas, was wir nicht haben wollen. Da fühlen wir uns sehr unwohl damit. Das verursacht Stress. Und diesen Stress können wir reduzieren, indem wir Erklärungen finden. Und wenn der Stress sehr groß ist, dann greifen wir häufig auch schon zu Erklärungen, die vielleicht gar nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, die uns aber helfen, uns ein Bild zu machen, einen Reim auf die Dinge zu machen und die uns dadurch erstmal entlasten. Also dieser entlastende Effekt von vermeintlich einfachen und plausiblen Erklärungen ist ein Grund dafür, warum wir in solchen schwierigen Situationen, in Zeiten der Verunsicherung, dann häufig auf solche abstrusen Theorien zurückgreifen.
Jetzt aber unter den Menschen, die uns zuhören, wahrscheinlich auch der eine oder die andere drunter, der an das glaubt, was sagen Sie denn den Menschen?
Also erstmal ist immer die Frage, ähnlich wie bei dem Beispiel mit den Patientinnen oder Patienten, muss ich überhaupt jemanden davon überzeugen, dass er an was Falsches glaubt? Kann man nicht einfach sagen, so nach dem Motto leben und leben lassen, du glaubst halt das eine und ich glaube das andere. Und wie man auf Englisch so schön sagt, we agree to disagree, ja, ist ja auch in Ordnung, macht man in vielen Bereichen so. Kritisch wird es halt dann, wenn das auch so auf der gesellschaftlichen Ebene dann Implikationen für uns alle hat. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überzeugt wäre, ich muss während einer Grippewelle, wir müssen ja nicht immer Corona nehmen, ja, während einer Grippewelle ist es wichtig, dass alle Leute Masken tragen, also Mund-Nasen-Masken. Eine andere Person sagt, das ist alles Hokuspokus und es hilft nichts. Im Gegenteil, es ist sogar, diese Masken sind giftig und die schaden mir mehr. Das sind natürlich Fragen, ohne jetzt hier irgendwie sagen zu wollen, was falsch und richtig ist. Es ist nur ein Beispiel, ja. Aber das sind Fragen, die betreffen dann natürlich uns alle. Wenn ich überzeugt bin, dass wir Masken tragen sollten, dann würde ich, angenommen, ich wäre jetzt irgendwie in der Politik tätig, dann würde ich natürlich versuchen, das durchzusetzen, dass alle Menschen Masken tragen. Wenn ich der anderen Überzeugung bin, würde ich versuchen, eben genau das Gegenteil durchzusetzen. Und wenn es dann um solche Maßnahmen geht oder um die Einschätzung der Realität und dann auch eine Ableitung von Maßnahmen aus dieser Einschätzung der Realität, dann müssen wir uns natürlich versuchen zu einigen, entweder Kompromisse zu schließen oder irgendwie auf einen Nenner zu kommen. Und da gibt es dann eigentlich keinen anderen Weg, als im Gespräch zu bleiben, die Argumente des anderen zu hören, selbst zu überprüfen, wie schaut es mit meinen Argumenten aus, wie schaut es mit den Fakten aus, auf die ich mich berufe, sind das Fakten oder sind das vielleicht auch Fake Facts? Also da ist dann, glaube ich, der einzige Weg, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, ist dann wirklich der Dialog auf Augenhöhe.
Auch in krasseren Fällen kann es Folgen haben für die Gesellschaft. Wir haben ein paar Kriminalfälle gehabt, auch in Basel und der Umgebung, wo Leute in einem psychotischen Wahn straffällig geworden sind. Darum die Frage, sind Psychosepatienten gefährlich?
Das kann man so allgemein nicht bejahen. Es kann natürlich im Rahmen einer Psychose zu Ideen, zu Vorstellungen kommen, die zum Beispiel im Rahmen eines ganz starken Bedrohungsgefühl dazu führen, dass die Person sich dann wehrt, ja, unter dem Eindruck ist, sie müsste sich gegen die anderen Personen, von denen sie sich bedroht wird, fühlt, wehren. Es kommt manchmal dann auch zu so etwas, was wir als Verkennung von Personen bezeichnen, also dass fälschlicherweise eine andere Person als ein Verfolger oder ein Feind, der demjenigen nach dem Leben trachtet, angesehen wird. Also das gibt es im Rahmen von Psychosen, aber das ist keineswegs der ganz normale Standard. Und wenn man sich die Statistiken dazu anschaut, dann kann man eigentlich nicht diese Schlussfolgerung ziehen, dass Psychose grundsätzlich etwas Gefährliches ist, in dem Sinne, dass Menschen, die an einer Psychose leiden, für andere grundsätzlich gefährlich sind.
Gibt es denn Personengruppen, die eher dazu neigen, so einer Verschwörungstheorie zu glauben?
Das ist eine Frage, die Gegenstand der Forschung ist und zu der es einige interessante Befunde gibt. Man kann aber nicht sagen, dass es bestimmte Personenkreise oder bestimmte Gruppen sind. Es gibt bestimmte Faktoren, die dazu prädisponieren, also es wahrscheinlicher machen, dass man auf Verschwörungstheorien oder Verschwörungsideen zurückgreift. Es hat erstmal nicht viel mit Intelligenz zu tun. Das ist relativ gut bewiesen. Es hat auch nichts damit zu tun, ob man sonst irgendwie ob man einen religiösen Glauben hat, also Gesellschaften, in denen religiöser Glaube stark vertreten ist. Da gibt es keine stärkere Neigung zu Verschwörungstheorien. Was man aber feststellen kann, ist schon, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Lebenssituation einer Person und dem Glauben an Verschwörungsideen. Also zum Beispiel soziale Isolation spielt da eine Rolle. Leute, die wenig Anschluss haben, die suchen sich dann häufig Anschluss, zum Beispiel in Internetforen, wo Gleichgesinnte dann ihre Ideen austauschen. Persönliche Krisensituationen, auch lang andauernde Krisensituationen, die zum einen auch zur Isolation, aber auch zu einer Verunsicherung führen. Das sind Faktoren, die statistisch zumindest, wo es einen klaren Zusammenhang gibt.
Jetzt haben wir den Begriff Psychose und Wahnvorstellungen häufig gehört, aber ich kann mir immer noch nicht ganz vorstellen, was das denn umfasst. Sie kommen aus der Praxis und arbeiten mit diesen Menschen zusammen. Könnten Sie vielleicht ein spezifisches Beispiel bringen, was für Wahnvorstellungen es gibt?
Ja, also Psychose, das ist natürlich ein Begriff, den man erstmal definieren muss. Was hauptsächlich dazugehört, sind Halluzinationen, also dass man Dinge wahrnimmt, die nicht da sind. Und zum anderen Wahn, das sind eigentlich keine Wahrnehmungen, sondern unter Wahn versteht man eben Denkinhalte und Überzeugungen, die, soweit man das sagen kann, muss man immer in Klammern dazu sagen, nicht mit der Realität übereinstimmen. Um das mal plastisch zu machen, ja, es gibt zum Beispiel Patientinnen oder Patienten, die, nehmen wir mal das Beispiel der Schizophrenie, das ist eine Erkrankung, in der es typischerweise zu solchen psychotischen Erlebnisweisen kommt. Das ist eine Erkrankung, die sich auch langsam anbahnt, also nicht so von einem Tag auf den anderen sich manifestiert, sondern wo es häufig auch so eine längere Vorgeschichte gibt. Und was da häufig passiert, ist, dass sich erstmal das Erleben der Umwelt verändert, die Wahrnehmung der Umwelt, dass man so das Gefühl kriegt, oh, da ist irgendwas im Busch, es ist auffällig, dass da draußen jetzt dieser weiße Lastwagen steht, irgendwie kommt mir der komisch vor, mit dem stimmt doch was nicht. Oder irgendwie ist es seltsam, dass jetzt hier heute schon dreimal hintereinander die Ampel rot war. Das ist normalerweise nicht der Fall, da ist doch ein Muster dahinter, irgendwas stimmt da nicht. Das ist sowas, was Patientinnen und Patienten mit einer beginnenden Schizophrenie häufig berichten, dass sie sowas erleben und daraus werden dann, da besteht dann das Bedürfnis, auch Erklärungen zu finden. Und wenn man viele Dinge erlebt, die man sich nicht erklären kann, dann kommt es häufig dazu, dass sich dann eben dass sich Ideen entwickeln, die andere Menschen, die das nicht so erleben, nicht haben, die aber trotzdem aus Sicht des Individuums geeignet sind, dieses seltsame, unerklärliche dann doch zu erklären. Also, und das ist dann sehr häufig, ja, weil wir beim Thema Wahn waren, ist dann sehr häufig, sind das dann Sachen, die tatsächlich mit Bedrohung zu tun haben, also mit einer auch Verschwörung, aber dann nicht so einer großen gesellschaftlichen Verschwörung, sondern eher einer Verschwörung gegen mich selber. Die haben es irgendwie auf mich abgesehen, die trachten mir vielleicht sogar nach dem Leben, die wollen mich loswerden und so weiter. Also das hat dann häufig eben solche paranoid gefärbten Inhalte, die sich dann auch auf die Dauer ja zu einem richtigen, dieses ganze Leben durchdringen. Ja, also das wird dann bei einer schweren Ausprägung solcher Erkrankungen, werden dann alle Lebensbereiche auch davon eigentlich erfasst. Alles wird dann im Rahmen dieser Denkweise, im Rahmen dieser Überzeugung auch interpretiert.
Und wenn die sich dann Hilfe holen bei der UPK, kommen die und sagen, ich leide unter Wahnvorstellungen, irgendetwas stimmt mit meinem Hirn nicht, mit meiner Wahrnehmung nicht, oder kommen die teilweise auch und sagen, ich brauche Hilfe, weil die Welt verschwört sich gegen mich?
Also beides kommt vor, aber typischerweise ist es natürlich so, dass wenn man einen Wahn hat oder, wie man paradoxerweise sagt, wenn man an einem Wahn leidet, die Person leidet meistens ja selber gar nicht darin, weil sie das, was sie denkt, ja für richtig hält, dann ist man ja auch überzeugt davon. Ja, das liegt im Wesen des Wortes. Eine wahnhafte Überzeugung ist eben eine Überzeugung, genauso wie ich davon überzeugt bin, dass die Erde eben um die Sonne kreist und nicht umgekehrt. Und da kommt man natürlich nicht zum Arzt oder zur Ärztin und sagt, entschuldigen Sie, ich habe Wahnvorstellungen, denn das ist ja meine Realität. Deswegen bringt es auch umgekehrt nichts, wenn man als Arzt fragt, haben Sie eigentlich Wahnvorstellungen? Da wird natürlich jeder Nein sagen. Insofern muss man dann direkte Fragen stellen. Ja, sind Ihnen seltsame Dinge aufgefallen? Werden Sie von anderen bedroht und so weiter? Ja, da muss man sich über konkrete Fragen dieser Thematik nähern. Und es ist schon manchmal so, weil ich gerade gesagt habe, man leidet nicht daran, darunter, man leidet natürlich schon manchmal auch unter den Auswirkungen. Also zum Beispiel die soziale Isolation ist da ein wichtiges Thema. Also Menschen ziehen sich dann zurück, weil sie sich von anderen auch nicht mehr verstanden fühlen, auch nicht verstanden werden, vielleicht die anderen auch nicht mehr verstehen. Und häufig sind es dann Angehörige oder Freunde, die sagen, hier mit ihm stimmt irgendwas nicht oder mit ihr stimmt was nicht. Könnten Sie mal schauen, was da los sein könnte? Oder die Person selbst sagt auch, ich komme nicht mehr zurecht im Leben. Alles hat sich gegen mich gerichtet und bitte überprüfen Sie doch, ob es hier nicht doch eine Verschwörung gegen mich gibt.
Gibt es eine Altersgruppe, wo das häufiger vorkommt oder eine Altersgruppe, wo das eher nicht mehr oder noch nicht vorkommt?
Ja, also ganz typischerweise manifestieren sich solche Psychosen, also insbesondere jetzt die schizophrenen Psychosen, in der Adoleszenz, also zwischen 15 und 25 Jahren. Im Durchschnitt bei Männern etwas früher, bei Frauen etwas später. Es gibt ganz selten auch spätere Manifestationen von Schizophrenien. Aber das typische Erkrankungsalter ist eigentlich so in der späten Jugend, im frühen Erwachsenenalter.
Und ist das vererbbar oder gibt es eine Möglichkeit, wie man dem auch vorbeugen
kann? Es gibt nicht ein Gen, das die Schizophrenie verursacht, sondern es ist eine Vielzahl von unterschiedlichen Genen, die in einer komplexen Weise zusammenwirken und dann dazu führen, dass sich das Risiko erhöht. Also wir gehen da von einem Modell aus, wo man sagt, es gibt ein genetisch bedingtes Risiko und auf der Grundlage des Risikos können dann, wenn andere Faktoren dazukommen, Drogen können da auch zum Beispiel eine Rolle spielen, kann es dann zum Ausbruch der Erkrankung kommen. Aber es gibt sozusagen nicht diese 1:1 Vererbbarkeit, wie man es jetzt so von sogenannten monogenetisch vererbten Erkrankungen kennt.
Und gibt es außer der Einschränkung von Drogenkonsum noch weitere Massnahmen, die man ergreifen kann, um möglichst ein geringes Risiko zu haben?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ja. Man denkt sich vielleicht manchmal, okay, wenn es so ein hohes genetisches Risiko gibt, dann könnte man doch alle Kinder am Anfang ihres Lebens testen und sagen, du hast ein so und so hohes Risiko, an einer Psychose zu erkranken. Und dann könnte man vorbeugende Maßnahmen ergreifen und sagen, also für dich ist Cannabis lebenslang verboten. Du solltest möglichst wenig Stress haben, du solltest niemals umziehen, weil Migration ist zum Beispiel auch ein Risikofaktor. Aber wie Sie schon raushören, das ist natürlich absurd. Erstens, will man überhaupt irgendjemanden mit einer solchen Belastung ins Leben schicken und sagen, hier, du hast ein hohes Risiko, an einer Psychose zu erkranken. Pass auf, dass du das und das und das nicht machst und dieses oder jenes eben schon machst. Und dann kann man natürlich auch nur bedingt sozusagen auf die Lebensführung von Menschen so Einfluss nehmen, dass man dann solche Erkrankungen verhindern kann. Also das ist eigentlich eine Idee, die so nicht funktioniert. Aber natürlich ist es schon so, dass wenn wir jetzt jemanden vor uns haben, der, sagen wir mal, wo beide Eltern eine schwere psychische Erkrankung haben, eine Psychose oder Schizophrenie, dass man natürlich schon davon ausgehen muss, ja, diese Person hat auch ein erhöhtes Risiko, ist statistisch eindeutig so. Und dass, wenn man gefragt wird, ja, wenn eine Beratung eingefordert wird, dass man sagt, also bestimmte Dinge solltest du aufpassen.
Mhm. Aber verhindern kann man es schlecht komplett. Aber wenn es jetzt da ist, wie geht man damit um? Ist denn das Ziel in der Therapie, dass die Menschen wieder zurückfinden zu der richtigen Realität? Oder ist das Ziel, einen Umgang zu finden, trotzdem das Leben können weiterleben?
Also darauf liegt der Fokus, ja, auf Letzterem, dass Menschen ein gutes Leben führen können. Natürlich ist es häufig so, dass bestimmte Symptome auch Probleme verursachen. Deswegen ist es natürlich schon häufig so, dass man auch bestimmte Zielsymptome im Fokus hat bei der Behandlung. Aber das ist eigentlich nicht sozusagen das Wesentliche in der Behandlung. Das Wesentliche ist, dass jemand befähigt wird, sein Leben so zu führen, wie er oder sie das Leben führen will. Und das kann auch ein Leben mit Psychose gut funktionieren. Ja? Wenn es für die Person so passt, dann muss man das vielleicht akzeptieren, auch wenn es von außen vielleicht manchmal dann schwer zu akzeptieren ist oder schwierig ist. Aber letzten Endes können wir von außen niemanden Vorschriften darüber machen, ob es richtig oder falsch ist, wie er oder sie die Welt wahrnimmt und wie er oder sie sich in dieser Welt bewegt.
Da enden wir vielleicht gerade auf einer positiveren Note. Oder? Also wie es jetzt tönt hat, ist Psychose wirklich nicht das Ende vom Lebens.
Nein, das ist es nicht. Es ist natürlich eine ernstzunehmende Erkrankung. Gerade eben die schon erwähnte Erkrankung Schizophrenie kann häufig auch sehr schwere Verläufe haben. Das heißt, man sollte das jetzt nicht in dem Sinne verniedlichen, indem man sagt, ja, wir sind ja alle etwas verrückt. Ja. Das heißt, man sollte das schon ernst nehmen und alles versuchen, um Menschen mit einer Psychose die nötige Hilfe zukommen zu lassen. Aber eben nicht in dem Sinne, dass wir sie nach unseren Vorstellungen verändern, sondern dass wir ihnen helfen, sie dazu befähigen, ein Leben zu führen, das für sie eben so passt.
Womöglich haben Sie selber schon genug Erfahrung gemacht mit Menschen, die an so einer Psychose leiden, in Anführungs- und Schlusszeichen, aber unter dem Strich vielleicht noch das zufriedenere Leben führen als jemand, der das nicht hat.
Ja, und da gibt es interessanterweise sogar auch Studien dazu, dass die Lebenszufriedenheit von Menschen, die an der Psychose leiden, gar nicht unbedingt so viel geringer ist als von Menschen ohne Psychose. Also man muss dazu auch sagen, diese Untersuchung ist bei Menschen durchgeführt worden, die eine Psychose hatten, vielleicht auch noch Symptome haben, aber jetzt in der Situation der Befragung nicht schwer krank waren. Aber man kann eigentlich aus dieser Diagnose nicht ableiten, dass jemand unzufrieden mit seinem Leben ist.
Okay, das ist eigentlich der rundeste Schluss, den man sich vorstellen kann, nach so spannenden und interessanten Ausführungen. Vielen herzlichen Dank, Philipp Sterzer und Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war «Los einmal», der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweiten Sonntag, immer neu auf baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, Sie noch dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Los einmal» via E-Mail an podcast@baz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits viel Freude und eine gute Zeit.